Guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder da seid. Danke dir, Simon, für die Einführung, deine Gedanken bis dahin. Das Husten ist besser seit letzter Woche, aber noch nicht ganz hustenfrei. Darum kann es sein, dass vielleicht der ein oder andere mal vielleicht noch etwas wird kommen. Einfach zur Vorwarnung. Ich weiss nicht, wie es euch ergangen ist seit dem letzten Sonntag. Ich weiss nicht, was du erlebt hast mit Gott, gerade auch in Bezug auf das Thema von letztem Mal Ewigkeitswert. Mir hat es besonders gefreut, dass ein paar Menschen auf mich zugekommen sind und mit mir eine Diskussion angefangen haben darüber, Echos gegeben haben, was er mit ihnen macht. Das haben wir ein Stück weit auch aufgezeigt. Es beschäftigt uns. Das ist nicht das Thema, die 10 Gebote, wo uns heute nicht mehr angehen. Das ist ein Thema, das uns beschäftigt in unserem Alltag. Und darum wollen wir auch versuchen, weiter noch dran zu bleiben. Und mir ist ganz wichtig, dass wir einfach dürften das Wesentliche immer wieder entdecken daraus heraus. Das Wesentliche an diesen 10 Geboten und vor allem, was das mit uns heute und jetzt zu tun hat. Wir verbinden ja sehr oft die 10 Gebote mit dem Mose und dem Berg Sinai. Und es wäre schön, wenn es auch etwas mit der FG Schiers und mit dir, wo du wohnst, etwas zu tun hat und nicht nur mit dem Sinai. Ich möchte ergänzend vielleicht noch ein paar Gedanken machen, so ein bisschen allgemeine Infos nochmal zu den 10 Geboten, um vielleicht gewisse Irrtümer ein bisschen helfen abzubauen. Wenn man vom Gesetz von Mose redet, in der Bibel kommt ja immer wieder mal die Bezeichnung vor, Gesetz von Mose, das Gebot von Mose. Das sogenannte mosaische Gesetz, dann ist das nicht die 10 Gebote, sondern das mosaische Gesetz umfasst 613 Verordnungen. 613 Verordnungen. Und es reicht, wenn ihr schon gerade ein bisschen nach den 10 Geboten weiterlesen, dann merkt ihr schnell, es fängt dann schon ziemlich gleich an mit denen. Die 10 Gebote sind eigentlich der Kern, das Essentielle, das Wesentliche aus diesen 613. Also wenn du etwas merken musst von diesen 613, quasi die 10, die sind es. Und alles andere sind eigentlich weiterführende Sachen. Also die 613, die sind es. Ich bin aber dankbar, dass Jesus gekommen ist. Ich bin dankbar, dass wir im Neuen Testament dürfen lesen, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat. Und somit hat das Gesetz kein Anrecht mehr auf dich und mich. Und trotzdem bleiben die 10 Gebote wert mit göttlichem Ursprung. Es sind Werte, die gut sind. Es sind Werte, die den Kerngedanken haben, Gott will dir etwas Gutes tun mit dem. Gott will dich nicht beengen. Gott will dich nicht einengen. Und da haben wir letztes Mal schon ganz gut gesehen beim ersten Gebot. Und ich will es nochmal mit zwei ganz knappen Punkten einfach auf so ein bisschen noch zusammenfassen. Für die letztes Mal vielleicht nicht da gewesen sind. Bei dem Thema Ewigkeitswert ist es darum gegangen, dass Gott dich gern hat. In dem ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Weil Gott dich gern hat. Es ist nicht eine Frage von Gesetz, sondern eine Frage von Beziehung. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mal die Folien einblenden. Genau. Zwei Punkte. Gott will den Mensch in die Freiheit führen. Das ist ein roter Faden durch die Bibel von A bis Z. Gott will den Mensch in die Freiheit führen. Wir haben letztes Mal ein paar Bibelverse dazu angesprochen. Für die, die nachlesen wollen, die können auf mich zukommen. Ich habe letztes Mal schon gesagt, es gibt jeweils so ein Zusammenfassungsblatt von der Predigt plus ein paar weiterführende Fragen. Es gibt es auch heute. Ich werde draussen aber jeweils nur das Aktuelle aufzulegen haben. Wenn ihr eine ältere Version wettet, kommt auf mich zu, die liegen dann einfach im Büro. Die sind aber schon oben. Gott will den Mensch in die Freiheit führen und nicht einengen. Und das Zweite, was wichtig ist zu wissen, es ist nicht eine Frage von Gesetz, von Vorschriften, sondern von Beziehung. Und da stellt sich die Frage, wie steht es um deine Beziehung mit dem wunderbaren Gott? Und in dieser Frage nach dieser Beziehung kommt dann eben der Ewigkeitswert ins Spiel. Jetzt aber heute wollen wir weitermachen. Zweites Gebot. Und im Grunde genommen ist das zweite Gebot eine Weiterführung vom ersten. Es überrascht darum auch nicht, dass wir einen Haufen Mal ein Durcheinander haben mit dem ersten und dem zweiten Gebot. Weil es tönt ganz ähnlich. Es greift etwas Ähnliches auf. Und zusätzlich und erschwerend kommt, dass nicht alle Christen oder alle Menschen auf der Welt die 10 Gebote gleich zählen. Zur allgemeinen Information. Also die Juden verbinden das erste und das zweite miteinander. Das ist eins. Gleich auch die Luther. Der Luther hat die auch zusammengenommen. Und die katholische Kirche auch. Also eigentlich ganz ein Haufen Menschen auf der Welt haben im ersten Gebot das, was wir als eins und zwei haben. Einfach so zur Information. Hinten raus spaltet sie dafür dann unser Zehnte in zwei auf. Jetzt das zweite Gebot. Wir lesen. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft. Sondern ich kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihren Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein. Der erste Punkt, und das ist wichtig zu verstehen, geht wieder um Begriffserklärungen. Und in dieser Version, die ich jetzt gelesen habe vorne, ist gerade schon ein bisschen unglücklich formuliert gewesen. Wenn ihr einen Elberfelder habt, ist es ein bisschen glücklicher formuliert. Und zwar geht es darum, dass am Anfang vom Text im Hebräischen unterschieden wird zwischen zwei Sachen. Es heisst nicht einfach nur, du sollst doch kein Bild machen von Gott. Sondern es ist relativ genau definiert. Es sind zwei Sachen. Du sollst doch kein Schnitzbild machen und kein Abbild. Zwei Definitionen. Kein Schnitzbild und kein Abbild. Und wir wollen uns ums Erste kümmern mal. Kein Schnitzbild. Vermutlich hat jedes von uns klare Vorstellungen, wenn ich sage das Wort ein Götz. Oder? Jedes von uns hat vermutlich klare Vorstellungen, wie so ein Götz aussieht. Da kann eine kleine Statue sein, ein goldiges Figürli, etwas, das an einem speziellen Ort in Schrein eingerichtet ist, irgendwo ein halber, sagen wir mal, Altar noch, mit Kerzli. Jedes von uns verbindet etwas mit dem Wort Götz. Vielleicht sagst du jetzt auch, Moment, das passt nicht zu unserer Schweizer Kultur. Wir Schweizer haben keine Götze. Fernosten, da hat es Götze. Im wilden Afrika, da hat es etwas. Nicht in der Schweiz. Dann möchte ich gern zwei Sachen einfach ins Gespräch bringen. Punkt 1. Es nimmt mich Wunder, wenn wir eine Umfrage machen würden, wie viele der Schweizer wirklich nicht irgendetwas mit diesen Figürchen verbindet, die sie aufgestellt haben in ihrem Haus. Wo sie nicht Erwartungen oder Hoffnungen oder sonstige Sachen in diese Figürchen einsetzen, was auch immer das für eine Figur ist. Oder zweites Beispiel. Vielleicht kennt ihr so Leute. Es ist erstaunlich, wie der Rationalschweizer, und ich sage es bewusst so, der Rationalschweizer, die Hoffnung auf Heilung in einen toten Stein einlegt. Vielleicht kennt ihr so Personen, die da Schutz und weiss nicht was für Steine rum haben. Das ist doch spannend. Der Rationalschweizer, er ist eben doch nicht ganz so rational. Spannend ist, dass Gott selber sich mal ein bisschen lustig macht über den Menschen in der Bibel. Er will eigentlich am Menschen aufzeigen und sagen, hey, überleg dir doch mal ein bisschen dein Verhalten. Geh mal ein bisschen über die Bücher, schau mal nach, wie du dich verhaltest. Schau, ich zeige das. Und im Jesaja lesen wir folgende spannende Aussage. Man verheizt einen Teil des Baumes, um sich ein Stück Fleisch zu braten, zu essen und satt zu werden. Man wärmt sich daran und sagt, mir wird schön warm, ich spüre das Feuer. Wir würden sagen, im Sommer machen wir eine Grillparty. Der Vers geht weiter. Dann nimmt man die Reste und macht sich daraus einen Gott, ein geschnitztes Götzenbild. Man verbeugt sich, fällt davor nieder, betet es an und sagt, rette mich, du bist mein Gott. Eigentlich will der Mensch, oder will Gott dem Menschen aufzeigen, hey, schau mal, wie lächerlich euer Verhalten ist. Das gleiche Holz, das ihr verheizt, betet er an nachher als Gott. Nur weil er das Messer für ihn genommen hat und noch etwas Schönes geschnitzt hat daraus. Aber eigentlich haben das vorhin das gleiche Material verheizt. Und dann sagt er, mein Gott, rett mich. Das geht doch nicht. Überlege mal ein bisschen. Gott will dem Menschen aufzeigen, wie kurz seine Sicht ist in das, wo er seine Hoffnung setzt. Wie blöd er eigentlich ist, der Mensch. Es ist spannend, wenn wir ein bisschen auf die Wortbedeutung schauen, wir übernehmen ja sehr vieles als G. Kein Mensch hinterfragt den Begriff Götz. Jeder von uns hat seine Vorstellung, wie ich schon mal gesagt habe, im Wort Götz. Aber Götz war am Luther seine Version, um das Wort zu übersetzen. Der Luther hat das Wort Götz prägt. Die Bedeutung, die dahinter steckt, eigentlich hinter dem Wort, wäre genau genommen, könnte man übersetzen mit dem Wort nichts, nichtse, ein Niemand. Also eigentlich statt den Götz könnte ich auch sagen, es nünt, ein Niemand. Und dann zeigt es da wunderbar auf, was Gott von diesen Götzen auch haltet. Das ist es nünt in meiner Gegenwart. Das ist Niemand. Und du setzt deine Hoffnung in ein Nünt, in ein Niemand. Und das ist doch spannend. Gut, die meisten von uns sagen, das ist kein Problem. Ich bin noch nie in den Wald gegangen, habe einen Baum geholzt, bin heimgegangen und habe daraus ein Bild geschnitzt. Ich habe keine so Götze daheim. Da glaube ich euch, ich habe es auch nicht. Und trotzdem zählt das Gebot für dich und mich, weil ich ganz fest glaube, dass auch wir solche Götze haben. Aber jetzt stellt sich die Frage, was sind denn Götze? Wie könnte man das definieren? Und ich will euch eine Minute Zeit geben, einfach zu mal ein bisschen mit reinnehmen, tauscht schnell mit eurem Sitznachbar links, rechts, wenn ihr wollt, schnell darüber aus, über die Frage, was macht denn Götz aus? Wie müssen wir das definieren, was ein Götz ist? Minute läuft. Die Minute wäre so ungefähr rum. In der Diskussion habe ich gemerkt, oder am Lärmpegel habe ich gemerkt, ist diskutiert worden. Das ist gar noch nicht so eine einfache Geschichte, den Götz zu definieren, oder? Den so klar zu beschreiben. Was ist es denn genau? Ein Theologe hat sich ein bisschen mal auf den Weg gemacht, Brian Rosner heisst er, und der ist ein bisschen auf die Forschung gegangen, im Alten Testament und im Neuen, und hat versucht herauszufinden, wie könnte man denn das auf den Punkt bringen? Wie, was sagt die Bibel darüber aus, wie Menschen mit dem Thema unterwegs sind. Und er ist zu einer spannenden Definition gekommen, die ich persönlich finde, sehr hilfreich ist. Er sagt das: Menschen lieben ihre Götzen, sie vertrauen ihnen und sie kochen ihnen. Und jetzt kommt für mich das Wort Götz auf das Mal fassbar, wird fassbarer, oder? Lieben, vertrauen, kochen. Wenn du jetzt merkst, du hast irgendetwas in deinem Leben, wo da könnte darauf zutreffen, wo du sagst, da habe ich wahnsinnig gern, da lege ich mein Vertrauen drin und dieser Sache oder dieser Person koche ich so gern, folge. Dann würde ich dir ans Herz legen, gang über die Bücher. Gang über die Bücher, es könnte sein, dass du einen Götz hast. Gang über Bücher. Wie schnell das da möglich ist, möchten wir jetzt in einem Videoclip schnell anschauen. Eine junge Frau, die aus ihrem eigenen Leben erzählt, was auf das Mal zum Götz geworden ist.
Als ich noch jung war, was ja wirklich nicht lang her ist, da glaubte ich wirklich, dass mit Götzenbilder die kleinen Statuen gemeint sind, die manche von uns sogar zu Hause stehen haben, oder die Buddha-Figuren. Aber heute glaube ich, dass wir in einer Zeit leben, in der wir sehr viel schneller aus Menschen wie aus Dingen Götzenbilder für uns machen. Wir alle sehen uns so sehr danach, geliebt zu werden, und wir steigern uns in dieses Gefühl hinein und haben das Gefühl, wir müssen das in eine Person hineinprojizieren. Das kann ein Freund, eine Freundin sein, es kann eine Beziehung sein. Wir fangen an, diese Person fast schon zu vergöttern. Alles, was du tust, was du extrem tust, kann für dich zu einem Götzenbild werden. Das kann diese lang ersehnte Weltreise sein, auf die du hinsparst und hinarbeitest. Das kann die Ernährung sein, wo du extrem viel Wert drauf legst und deine Gedanken kreisen sich nur noch darum. Das ist oft ein Zeichen dafür, dass was nicht normal ist, wenn du konstant an diese eine Sache oder diese eine Person denkst. Für viele ist es auch der Sport geworden. Ich kenne das persönlich auch. Ich habe Zeiten gehabt, in denen ich tatsächlich bis zu 2-mal täglich ins Fitnessstudio gerannt bin. Morgens vor der Arbeit, abends nach der Arbeit. Und ich glaubte, das sei normal. Aber ich war besessen von diesem Gedanken und wehe, ich habe mal einen Tag nicht hingehen können. Dann habe ich Krise geschoben und ich habe gar nicht gemerkt, wie ich von diesen Gedanken beherrscht wurde. Wie unsozial ich wurde, wie unglücklich und gestresst ich dadurch wurde. Ich will ja nichts gegen Sport sagen, das ist was Wundervolles und Gott freut sich sogar, wenn du Spaß daran hast, Sport zu machen, deine Hobbys zu haben, deine Pläne und Ziele. Aber er sehnt sich danach, dass er zuerst dran kommt. Das heißt ja auch oft, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und was er einfach will, ist Zeit mit dir zu verbringen. Ich für mich habe das so gemacht, dass ich meinen Tag nicht mehr beginne, ohne morgens gemeinsam mit meinem Kaffee die Bibel aufzuschlagen. Dann, wenn der Kopf noch frei ist, dann, wenn das Herz frei ist. Und ich höre einfach mal, was will Gott heute zu mir sagen? Was will er mir schenken? Denn er meint es gut mit mir, er meint es gut mit dir. Und so beginne ich heute den Tag ganz anders. Und ich weiß, Gott geht mit mir mit, egal was ich mache, er ist dabei, sogar im Fitnessstudio.
Ja, Gott ist überall dabei und Gott hat auch Freude an vielen Sachen. Aber wie sie es gut auf den Punkt gebracht hat, die Frage ist alles vom Mass und wie sehr es für dich nachher ins Zentrum rückt. Liebe, Vertrauen, kochen. Und wie sie es gesagt hat, dass Gott manchmal verflixt schnell. Wenn du Sachen hast in deinem Leben, wo sich deine Gedanken auf einmal nur noch um das drehen, wo du merkst, vom Morgen bis am Abend steht das im Fokus, dann ist es gefährlich. Wenn du dein Leben auf einmal nur noch auf das ausrichtest. Und ich glaube, sie hat es auch gut auf den Punkt gebracht, mit diesen Beispielen, die sie aufgezählt hat. In unserer heutigen Welt, in unserer heutigen Gesellschaft, können das Personen sein, die zu Götzen werden. Das können sogar unsere eigenen Kinder sein, die wir zu kleinen Göttern erheben. Familie ist etwas Wunderbares. Aber im falschen Stellenwert werden auch Kinder zu kleinen Göttern. Es kann die Ernährung sein, wie sie es gesagt hat. Und das ist ja heute wirklich ein brutaler Trend. Gesund essen ist nicht das Problem. Die Frage ist nur, wann ich alles ausrichte auf das? Oder der Sport, die Freizeit, meine Hobbys. Ihr merkt vermutlich ziemlich schnell, das Gebot, du sollst dir kein Schnitzbild machen, ist relativ klar, verständlich und einfach. Von der Formulierung her. Von der Umsetzung habe ich den Eindruck, ist es nicht weniger schwer als das erste Gebot. Das ist echt schwierig. Wie geht das? Wie schaffen wir das? Und wir merken relativ schnell jetzt, warum das erste und das zweite Gebot so nah beieinander sind. Es ist nämlich eine Weiterführung. Es hat damit zu tun, wer dein Gott ist, wie nah du deinem Gott bist. Und ich rede jetzt von Gott, von der Bibel. Und dann hat auf einmal das andere viel weniger Platz. Es ist eine Frage von der Nähe zu deinem Gott. Wir haben ja letztes Mal die Variante gesehen von der Übersetzung statt du sollst nicht. Haben wir ja letztes Mal gesehen, kann man es auch als Verheißung übersetzen, du wirst nicht. Absolut legitim, du wirst nicht. Also wenn werde ich mir kein Schnitzbild machen? Ganz einfach. Wenn Gott mein Gott ist und wenn ich nach bei ihm bin. Wenn Gott meine absolute Nummer 1 ist, das habe ich letztes Mal erklärt, dann hat es keinen Platz zwischen ihm und mir. Dann kann sich da nichts zwischen ihnen tun. Wenn ich aber da eine Luft, also ein Vakuum drinnen entstehe, und das ist dann so bei einem Vakuum, das fühlt sich dann. Und dann wird es gefährlich. Dann kommen die Götze relativ schnell ins Spiel. Aber wenn du da näher bist, bei deinem Gott, dann kommt es gut. Dann bist du auf gutem Weg. Und ich möchte darum noch etwas ganz Wichtiges sagen. Es gibt Menschen, die tun unglaublich viel Energie darauf aufwenden, um in ihrem Leben jeden Stein zu drehen, zum Götzen zu suchen. Ist ja nicht schlecht. Ich glaube, es gibt noch etwas Effektiveres. Pfleg deine Beziehung mit Gott. Wenn du die gleiche Energie wirst in die Beziehungspflege mit Gott investieren, dann bist du automatisch näher bei ihm und dann vertreibt es auch gar keine Götze. Das geht gar nicht. Und darum will ich dir Mut machen, pfleg deine Beziehung. Das war der erste Teil. Die zweite Bedeutung, kein Abbild sollen wir machen. Und da mit dem Abbild ist so eine Sache, da haben wir manchmal ein bisschen Mühe beim Verstehen. Ich bringe jetzt das Thema von heute, Gott passt in keinem Bilderrahmen ein bisschen ins Spiel. Bilderrahmen haben ja Funktion, oder? Man kann ein Bild drin einrahmen. Es geht nicht nur darum, zum Schützen, zum Aufhängen, sondern es soll es auch ein bisschen schön machen. Aber es ist klar, durch einen Bilderrahmen ist das Bild abgeschlossen. Eingerahmt. Man redet ja auch von einem Bild. Einrahmen. Es ist fertig. Abgeschlossen. Und jetzt auch da wieder wichtig, das richtige Verständnis. Im alten Orient, wenn man das Wort genommen hat von einem Abbild, ist das Verständnis ein bisschen anders gewesen. Ein Abbild hat bedeutet, ich mache mir eine Kopie von dem und der hat dann quasi die gleiche Funktion wie das Original. Das heisst, ich habe meinen Gott, mein Abbild von dem Gott, bei mir. Wenn ich auf Reisen gehe, nehme ich mit. Ich kann ihm sagen, was er machen soll. Ich kann ihn verehren. Ich kann ihm meine Liebe entziehen. Ich kann sie ihm verweigern. Unter dem Strich, ich kann über meinen Gott befehlen. Herrschen. Das war das Verständnis. Und wieder, denke ich, werden die meisten unter uns sagen, habe ich nicht. Mache ich nicht. Ich habe kein Bild von Gott, das diesen Stellenwert hat, in meinem Haus, in meiner Wohnung. Ich will versuchen, mit ein paar ganz konkreten Sachen ein bisschen näher zu bringen, wo es denn gleich könnte so sein in deinem Leben. Vor 50, 60, vielleicht noch ein bisschen mehr Jahren, hat man klar ein Gottesbild gehabt. Oder klar, man hat ein Gottesbild gehabt, das mehrheitlich vertreten war, nämlich ein strenger Gott. Ein richtender, strafender Gott. Das war doch ein Gottesbild. Und der Gott, der greift ein mit seinem Zorn und greift durch. Heute ist vielleicht das Gottesbild eher der Gott von der Liebe. Pure Liebe, nur Liebe. Und ein Gott von der Liebe, der muss doch alles irgendwie so ein bisschen noch tolerieren. Das ist doch überzeichnen ganz bewusst. Und ihr merkt schnell, die Gottesbilder sind weit voneinander weg. Und da stellt sich die Frage, ja, welches ist denn jetzt das Richtige? Oder sind das die Einzigen? Und ich möchte euch mit knappen 5 Bildern oder in knappen Ausführungen 5 Bilder nachbringen, einfach um euch aufzuzeigen, wie schnell auch wir einen Bilderrahmen um Gott gemacht haben. Ich denke da an das Gottesbild, der langweilige Gott. Ich denke an Kinderstunden, ich denke an Religionsstunden, wo viele von uns ja besucht haben und wo nach wie vor obligatorische Anführungsschlusszeichen sind. Die Frage ist, wie sind die Stunden gestaltet? Was wird unseren Kindern erzählt dort? Glaubt der selber, der die Geschichte erzählt, dass es Jesus wirklich gegeben hat? Glaubt der das selber, dass es stimmt, was da innen steht? Oder glaubt das nicht? Und dann können wir, und da fängt eben sehr früh an unserer Kindheit, ein Gottesbild entwickeln. Boah, wenn das Gott ist, das ist ein Langweiler. Auf den habe ich keine Lust. Dann lese ich lieber Harry Potter und Zeug. Das ist spannender. Und ich glaube, wenn Harry Potter spannender ist als Bibel lesen, dann wird es schwierig. Weil ich glaube ganz fest, dass Gott mehr zu bieten hat, als ein langweiliger Gott zu sein. Das erste Gottesbild. Das zweite Gottesbild. Gott als Sündenbock begegnet mir sehr häufig in den Diskussionen. Das ist ein Gottesbild, das dich prägt in im Leben, mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, mit Begegnungen, die du vielleicht hast, mit Schicksalsschlägen auch. Bekannte Sätze, die das Gottesbild widerspiegeln, lautet: Wie kann ein Gott von der Liebe das alles zulassen? Oder, wenn Gott wirklich alles im Griff hätte, warum denn all die Kriege? Auch da wieder, das Interessante ist, wie schizophren der Mensch unterwegs ist. Der Mensch ist unglaublich freiheitsliebend. Oder? Du hast mir nichts zu sagen. Meine Freiheit gehört mir. Ich bestimme über mein Leben. Und gleichzeitig klagen wir Gott an, dass er nicht durchgreift. Ja, wo soll er denn jetzt durchgreifen? Und ab wann darf er in deinem Leben durchgreifen? Einfach so kritische Fragen zu dem Gottesbild. Es ist einfach, Gott auf die Anklagebank zu setzen. Darf er denn aber auch eingreifen? Ein anderes Gottesbild ist der Sonntagsgott. Das ist ein Gott, der zu speziellen Anlässen darf vorkommen. Hochzeit, Taufen, Weihnachten, Ostern, Konfirmation. Gerade so, dass man den Eindruck hat, man hat die Pflicht erfüllt. Man hat einen frommen Anstrich. Der Gott ist dabei. Man macht es so. Aber das Gottesbild hat eben etwas wahnsinnig Bequemes an sich. ich kann den Gott wieder in die Schublade beschliessen, wenn er mir nicht passt. Wenn er mir aufmüpfig wird. Wenn er anfängt, kritische Fragen in meinem Leben zu stellen, kann ich ihn wieder wegsperren. Und noch vornehmen am Sonntag. Kennst du das? Sonntagsgott. Das Nächste kommt mir auch bekannt vor, beziehungsweise in den Gesprächen schon oft gehört. Der einengende Gott. Das ist ein Gottesbild, das sich entwickelt, ebenfalls durch Erlebnisse, aber vor allem durch Prägungen von Mitmenschen, die uns Sachen sagen. Die sagen, du darfst nicht. Die sagen, du, wenn du wirklich ein Christ bist, dann hat Gott nicht Freude an dem. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, ganz grundsätzlich Spass kann es nicht machen, weil dann musst du Gebot befolgen. Das ist, finde ich, ein mega trauriges Gottesbild. Ganz traurig. Weil Gott genau das Gegenteil ist. Wir haben es ja gesehen vorhin mit der Wiederholung vom ersten Gebot. Gott will dich in die Freiheit führen. Gott will nicht der einengende Gott sein. Gott will dich aus der Sklaverei rausführen. Nur wir Menschen sind immer wieder Spezialisten und führen uns selber wieder dorthin. Kennst du das Gottesbild in deinem Leben? Da habe ich eine moderne Version genommen. The Big Brother is watching you. Man könnte es auch anders übersetzen im Sinn von der strenge Gott, der alles beobachtet. Der mit Adleraugen schön vorsichtig alles, jeden Schritt kontrolliert. Alles, was du machst. Und wehe im Fall. Und wehe einen kleinen Übertritt. Zack. Das ist auch ein verbreitetes Gottesbild. Das Problem ist, dass Menschen, die in diesem Gottesbild leben, in einer extremen Angst leben. Das ist prägt von Angst. Sehr oft ist so ein Gottesbild prägt aus zum Teil Kindheitserfahrungen, wie du selber Erziehung erlebt hast, wie du selber ein Vaterbild hast. Und ich glaube, in unserer heutigen Gesellschaft haben wir dann bald ein Problem als Christen, wenn wir sagen, Gott ist ein liebender Vater. Was machst du mit all denen, die einen Vater nie hatten? Geh dem erklären, was ein liebender Vater ist. Menschen, die mit dem Gottesbild unterwegs sind, leben eingängt in der Angst, unter Zwängen. Und auch da, Gott will das nicht. Gott will das nicht. Gott will dich in die Freiheit führen. Ich weiß nicht, ob du sagst, ich sehe mich in einem von diesen Gottesbilderinnen. Vielleicht sagst du auch, nein, das habe ich nicht. Ich glaube persönlich aber, dass wir alle in der Gefahr stehen, um Gott so einen Rahmen zu machen. Und das geht ganz einfach. Das fängt an mit einem Satz, so, ich habe verstanden, wie von Gott funktioniert. So ist er. So ist Gott. Schon hast du einen Rahmen gebaut. So ist Gott. Ich habe ihn verstanden. Und das Problem mit Gott ist, der lässt sich in keinen Bilderrahmen nie quetschen. Der sprengt alles. Der sagt, ich bin viel mehr, als du dir kannst vorstellen. Ich will es mit einem Vergleich versuchen. Den kann man besser nachvollziehen. Zu sagen, dass ich Gott verstanden habe, ist etwa gleich, wie wenn du hier an die Langquart runtergehst, bewaffnet mit einem Löffel und sagst, ich tue jetzt die auslöffeln, bis sie leer ist. Das ist doch völliger Quatsch. Da fließt mehr oben runter an, als dass du noch magst mit rausschöpfen. Und Gott ist auch so. Du wirst Gott nie können vollständig in den Rahmen nicht tun. Versteht mich nicht falsch, es ist gut, dass wir auf der Suche sind, um Gott zu verstehen. Nicht, dass er mich falsch versteht. Aber die Frage ist, wie starr ist dein Gottesbild? Das ist die Quizfrage. Und ein Selbsttest, frag dich, wann hat Gott mich das letzte Mal überrascht in seiner Art? Wann hat Gott mich das letzte Mal überrascht, in irgendeiner Form, wie er war, nämlich so herrlich anders, als dass ich mir das vorgestellt habe? Und wenn das schon sehr lang her ist, dann hast du eine Tendenz zu einem Bilderrahmen von Gott. Dann hast du ihn vielleicht eingesperrt. Und ich möchte dich ermutigen, prüf es. Prüf dein Gottesbild. Ich bin aber froh, dass wir trotzdem ein Gottesbild haben in der Bibel, das genau ist. Gott hat uns eine Art Porträt gegeben von sich. Jesus sagt von sich selber, wer mich gesehen hat, hat meinen Vater gesehen. Da ist das Bild. Und an dem sollten wir uns orientieren, an dem alleine, an nichts anderes. Das ist das Bild, wo wir uns daran orientieren sollten. Und wenn du Fragen hast, wenn du Schwierigkeiten hast in deinem Leben oder wenn du Schwierigkeiten hast, und das kommt wirklich vor, wenn du das Wort liest, wenn du in der Bibel liest und du sagst, Mann, da verstand ich jetzt wieder gar nicht, wie Gott ist. Orientiere dich an der Person Jesus Christus. Versuch es mit seiner Person zu verstehen. An ihm wirst du sehen, wie Gott ist, weil er selber so sagt. Wer mich gesehen hat, hat meinen Vater gesehen. Wir werden abschließend noch auf ein paar kritische Sachen kommen. Ein schwieriger Abschluss. Es ist das einzige Gebot von diesen 10, wo eine Verheißung und gewisse Konsequenzen aufgezeigt wird. Das einzige von diesen 10. Ich lese es. Es heißt am Schluss: Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein. Ist recht ein schwieriger Text, wird darum auch sehr kontrovers und unterschiedlich ausgelegt. Ich will es mal versuchen, ein bisschen aufzufächern. Das Erste ist, dass man es versteht, sondern ich kümmere mich. Ich finde das eine ganz gute Übersetzung. Das Wort, das dahinter steht, heisst eigentlich nichts anderes als ich tue es beobachten. Ich nehme mich dieser Sache an. Das ist eigentlich die Bedeutung dahinter. Ich beobachte, ich kümmere mich darum, ich nehme mich dieser Sache an. Das ist mal das Erste, was wichtig ist zum Verstehen. Ich kümmere mich darum, heisst nicht, ich schlage rein. Ich kümmere mich darum, heisst nicht unbedingt direkt, es gibt eine Strafe. Ich kümmere mich darum, ist bedeutet Ihnen, ich nehme mich dieser Sache an, ich beobachte, schaue, wie sich die entwickelt. Ganz wichtig, dass man das versteht. Dann ist das Zweite, dass in der Christenheit da ein bisschen das Thema unterschiedlich ausgelegt wird. Was heisst denn das bis ins dritte und vierte Glied von der Vergeltung? Die einen reden von einem Generationenfluch, die anderen sagen dir, nein, das gibt es nicht. Klar ist, dass nicht die Rede kann sein von einer Kollektivstrafe. Die Rede kann hier nicht sein von einer Pauschalbestrafung über alle. Warum sage ich das mit Sicherheit? Es gibt ein Bibelprinzip. Die Bibel leitet die Bibel aus. Das ist ein Bibelprinzip. Die Bibel leitet die Bibel aus. Das heisst, wenn du an anderer Stelle in der Bibel etwas liest, wo dem widerspricht, dann musst du über die Bücher. Dann hast du irgendetwas noch nicht verstanden. Und jetzt ist es so, dass man an vielen Orten, ich lese eine heute Morgen im Hesekiel, Folgendes könnt lesen. Denn nur wer sündigt, der soll sterben. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll ihm allein zugute kommen. Und die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll auf ihm alleine liegen. Da ist die Bibel deutlich. Und diese Stelle kann man nicht vertrauen. Du wirst nicht bestraft für das, was dein Vater gemacht hat. Und ihr als Eltern werdet nicht bestraft für das, was dein Sohn macht oder deine Tochter. Das ist die Bibel klar. Also Kollektivstrafe können wir weglassen. Was könnte es denn heissen, der Text? Dann müssen wir doch eine andere Bedeutung finden. Im Großen und Ganzen gibt es zwei Meinungen, wenn man es verstehen könnte. Ich werde nicht sagen, welches die richtige ist. Oder welche, das ihr glauben müsst. Das steht mir fern. Das ist die erste Version. Generationen werden nur dann bestraft, wenn sie sich der Sünde von ihren Vorfahren anschliessen. In der Bibel lesen wir bei den Königen zum Beispiel, und er tat nicht wie sein Vater David in der Schlussbeurteilung. Also heisst, da ist bewusst ein Entscheid gefällt worden. Und da geht es auch, in dieser Interpretationsart heisst es auch, wenn ich mich bewusst dem anschliesse, was mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater gemacht hat und mich nicht abwende von diesen Wegen, ja, dann ist es klar, wo es hinführt. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, dass Gott nicht sofort straft. Dass Gott sagt, ich warte, ich beobachte bis in die dritte und vierte Generation und wenn sich nichts ändert, greife ich ein. Ich lasse Gnade vor Recht walten. Das ist die eine Version, oder das sind die zwei Versionen, wie man es kann interpretieren. Was ich aber festhalten will, ist, es ist definitiv keine Kollektivstrafe. Was jetzt natürlich schon ist, ist wichtig zu wissen, wir sind Vorbilder. Ich weiss nicht, ob ihr schon mal ein Kompliment bekommen habt, wenn ich deinen Sohn sehe oder deine Tochter sehe, der ist genau gleich wie. Oder? Man macht so Bemerkungen, oder? Wenn ich den anschaue, dann sehe ich den Vater oder die Mutter. Macht genau gleich. Manchmal sind es schmeichelnde Sachen, manchmal vielleicht auch ein bisschen weniger. Wenn es Sachen sind, wo wir selber nicht stolz sind in unserem Leben drauf, dann schmeichelt es einem vielleicht ein bisschen weniger. Tatsache ist aber, dass wir ein Vorbild sind. Und ich glaube, das will Gott auch in diesem Gebot unterstreichen. Und er sagt, hey, überleg dir gut, was du der nächsten Generation willst mit auf den Weg geben. Überleg dir gut, welche Prägung du willst mitgeben. Willst du Götze mit auf den Weg geben? Oder willst du das Bild prägen von dem wahren, einzigen Gott? Weil es wird die nachfolgende Generation prägen. Es ist natürlich trotzdem möglich, dass es vielleicht Sachen gibt in deiner Familie, die nach Muster funktionieren. Sachen, die wiederkehrend sind, wie du siehst, das war bei meinem Vater so, bei meinem Großvater ist es auch schon, mein Urgroßvater ist es auch schon. Ja, dann lohnt es sich vielleicht gleich einmal hinzuschauen, ob da irgendein Muster ist. Aber da dreht sich meistens nicht einmal um die Frage von der Schuld, sondern vielleicht manchmal mehr um die Frage von, wie ist damit umgegangen worden? Hat man darüber geredet? Hat man Sachen aufgeschafft? Ist man mit dem vor Jesus gegangen? Es ist nicht unbedingt immer gerade eine Schuldfrage. Ich bin froh, hat Jesus über all dem gesiegt. Und ich bin froh, hat Jesus all diese Flüche und Sachen gebrochen am Kreuz. Und ich bin froh, ist Jesus als Sieger vom Kreuz gegangen. Dann darf ich nämlich auch wirklich wissen, er hat alles in seiner Hand. Ich bin nicht dem Zufall oder irgendwelchen Flüchen unterworfen. Ich will abschließend noch das auf den Punkt bringen, wieso Anbetungswert. Gott passt in Kammbilderrahmen. Anbetungswert. Wenn du heute heimgehst, ist mir wichtig, dass du mitnimmst. Gott lässt sich nicht da einquetschen. Du kannst ihm schon einen Rahmen rundherum verpassen. Aber hab nicht das Gefühl, dass das dann auch wirklich Gott ist. Gott ist ganz anders. Gott ist viel mehr. Und Gott will dich jeden Tag aufs Neue überraschen. Er passt nicht da drin. Und er will deinen Rahmen immer wieder aufs Neue sprengen. Wettest du, dass Gott dich überraschen darf? Wettest du dich darauf einlassen? Was für Abbilder habe ich in meinem Leben von Gott? Was für Gottesbilder habe ich überhaupt? Prüf's. Anbetungswert. Gott allein ist Anbetungswert. Darum habe ich diesen Wert genommen. Wir haben es gelesen, Götze könnte man übersetzen mit einem Nichts, ein Nichts. Wettest du wirklich ein Nichts anbeten im Verhältnis zum wahren, anbetungswürdigen Gott? Und wir wollen nachher, ich will noch dem Beten und nach dem Gebet, wollen wir einstimmen in eine Lobpreiszeit, in eine Anbetungszeit. Und ich freue mich schon auf die Zeit mit euch, wo ihr uns mitnehmt, Musiker. Eine Anbetungszeit miteinander, Gott, der wunderbare Herr, anzubeten. Das Simon hat es angetönt, das ist auch die Möglichkeit von Zeugnis. Und ich will dich herausfordern. Prüf dich selber in dieser Anbetungszeit. Geh vor Gott in dieser Anbetungszeit und lass dir vielleicht aufzeigen, wenn etwas nicht stimmt. Oder lass dir vielleicht aufzeigen von ihm, wo Gott von dir will, heute vielleicht, dass du es davor sagst, was vielleicht zum Beispiel in deinem Leben eben so Bilder gewesen sind. Oder wo in deinem Leben vielleicht Sachen gewesen sind, die mit dem von heute etwas zu tun haben. Wenn du aber da bist und sagst, du hast einfach sonst auch etwas, was du erlebt hast mit Gott, wo du willst gerne weitergehen, da hat selbstverständlich auch Platz. Aber ich will euch ganz bewusst herausfordern im Thema, in dieser Anbetungszeit. Geht vor Gott und prüft euch vor ihm. Ich will dich gerne noch beten.